du hast auf der einen Seite dieses Ungläubige, ist das jetzt wirklich, funktioniert das, geht das wirklich? Und auf der anderen Seite aber auch dieses, glaube ich, was wir intern mittlerweile mehr wissen als noch vielleicht vor 20 Jahren, dass diese mentalen Abläufe in uns so entscheidend sind und dass die Hypnose vielleicht so eine Zuspitzung dessen ist, was wir gerade so als allgemein psychologisches Phänomen wahrnehmen, nämlich mentale Stärke und Mindset und so weiter und so fort. Es war so eine Zeit, da war ich im Krankenhaus, dann hatte ich was mit der Bauchspeicheldrüse, da war auch kurz vor Exodus so. Und dann habe ich tatsächlich versucht, mit meinen Hypnosetechniken, die bei allen anderen funktioniert haben, habe ich mal versucht, so ranzukommen an den Schmerz, den ich so hatte. Es gibt so eine Technik, stellst dir vor, das ist ein Feuer, das in dir brennt. Dann machst du das Feuer kleiner und transportierst das zum kleinen Finger. So. Immer wenn ich das mit Menschen gemacht habe, hat es super gut funktioniert. Jetzt habe ich das selbst versucht und es hat gar nicht funktioniert. Und das war eine krasse Erkenntnis, weil ich in dem Moment dachte, alles, was du eigentlich so lehrst, funktioniert ja gar nicht, weil du hast es ja selbst noch gar nicht erfahren. So.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Jan Becker. Der Hypnotiseur, Autor und Bühnenkünstler beschäftigt sich seit seiner Jugend mit der Frage, wie unser Hirn funktioniert, wie wir denken, fühlen und wahrnehmen und wie sich all das beeinflussen lässt. Schon als Junge stieß er durch ein Buch vom Flohmarkt auf die Idee der Hypnose und aus dem kindlichen Spieltrieb wurde eine lebenslange Leidenschaft. Becker tingelte als junger Erwachsener durch die Varieté-Theater, schrieb mittlerweile 9 Bücher und arbeitet heute ebenso mit Wissenschaftlern und Medizinern wie auf der großen Bühne. Für ihn ist Hypnose kein Zaubertrick, sondern vor allem Aufmerksamkeit und Fokus. Und die provozierende Erkenntnis, dass wir uns unsere Realität Tag für Tag selbst erschaffen und eigentlich ständig in einer Art Trance leben. Ich wollte von ihm wissen, wie Hypnose wirklich funktioniert, wie sich Ängste, Gewohnheiten und sogar die eigene Identität verändern lassen, warum er trotz all seiner Methoden vor dem ständigen Selbstoptimierungsdruck warnt und was das Staunen mit unserem Kopf macht. Aktuell ist Jan Becker mit seiner Tour Hypnotize the World in ganz Deutschland unterwegs. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2 Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass wir uns hier endlich, weil man muss dazu sagen, es ist der zweite Anlauf, endlich hier in Berlin treffen können, um über Hypnose zu sprechen, um über unsere Gedanken, unser Hirn, unsere Gefühle, Emotionen und wie wir all die vielleicht sogar von außen durch dich beeinflussen lassen können und was du damit überhaupt zu tun hast und über deine Tour und alles, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Jetzt ist es ja so, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann sieht man natürlich ganz viele Beispiele, wo du mit Menschen arbeitest, wo du Menschen hypnotisierst, wo du PIN-Codes errätst, war sehr okay, gruselig, ja. Und ähnliches. Und dann hat man so ein bisschen Angst vor dir, weil man sich dann denkt, okay, was zur Hölle geht eigentlich gerade in dem Kopf von dieser Person vor? Würdest du sagen, wenn du jemanden neu kennenlernst, wir kennen uns jetzt seit 10 Minuten ungefähr, dass du anders als jetzt der Otto-Normal-Mensch auf Menschen zugehst und an dir andere Gedanken machst, auf andere Sachen achtest, vielleicht auf irgendwelche Kleinigkeiten in Mimik, Gestik, Verhalten achtest?
Da ich ja nicht weiß, wie andere das machen, kann ich das nur so als natürlich bei mir feststellen. Also ich gehe nicht auf Menschen zu mit einer Technik oder sowas, ne, dass ich dann versuche sofort zu erraten und zu lesen, was geht mit der Person ab, sondern ich versuche immer relativ offen und frei einem Menschen zu begegnen. das ist das, was ich eigentlich in meiner Arbeit so gelernt habe, dass du erstmal nichts planen kannst, dass es auch nicht wirklich irgendwo eine Technik gibt, sondern dass es immer nur Momente gibt und du so ein bisschen mit dem Flow surfst und mit dem, was du von der anderen Person so zurückgespielt bekommst, ne? Und das könnte sein, dass ich das ein bisschen anders mache als andere, weil ich meist sehr erwartungsfrei in Momente reingehe und auf Menschen auch tatsächlich treffe. Und dann ist es manchmal ganz spannend, dass dadurch, dass man so erwartungsfrei ist, plötzlich Momente geschehen, die hätte man gar nicht planen können. Und man versteht sich vielleicht dadurch auch viel besser, als wenn man mit so einem großen Plan in sowas reingeht. Ne? Wie jetzt das, was wir hier machen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe so ein paar Infos bekommen, aber wir kennen uns nicht. Und jede Form der Vorbereitung wäre jetzt für mich eigentlich kontraproduktiv, weil ich mich nicht ganz auf dich einlassen könnte.
Du hast ja super früh begonnen, dich mit all den Themen zu beschäftigen, die dich auch heute beschäftigen. Ich glaube, du hast ein Buch damals bekommen, da warst du 12 oder 13, da ging es ganz viel um, was da so alles in unserem Hirn irgendwie passiert. Wie kam es zu dem Interesse? War das wirklich das Buch, weil es durch Zufall bei dir gelandet ist, oder hast du davor schon gesagt, du willst irgendwie verstehen, wie Menschen ticken?
Das Interesse, das war tatsächlich eine Überraschung, weil ich mit meiner Mutter immer so ein Abkommen hatte, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann kriege ich irgendwie ein Buch. Ne, so. Und immer wenn ich zum Arzt bin, weil ich so ein großer Schisser war, habe ich immer irgendwie ein Buch bekommen. Und da wurde ich automatisch so eine Leseratte irgendwie. Und dann stand sie halt irgendwann mit diesem Buch vom Flohmarkt vor mir, das Gedankenlesen hieß das. Das fand ich total spannend. Und darin wurde eben auch diese Idee der Hypnose sozusagen behandelt. Und dann war es, glaube ich, eher der Spieltrieb, diese Neugier. Stimmt es wirklich, was da drin steht? Kann man das wirklich machen? Weil das glaubst du ja auch als Kind nicht, genauso wenig, wie du es als Erwachsener irgendwie glaubst am Anfang. Und ich glaube, dieser Spieltrieb hat dann diese Faszination ausgelöst und diese Leidenschaft. Gleichzeitig so ein Zurückspielen. Also wenn du als Junge plötzlich in der Situation bist, dass du Menschen mit dem, was du kannst, faszinieren kannst, also Kumpels, Familie und so weiter und so fort, dann macht es was mit dir. Ist vielleicht ähnlich wie ein Kind, das plötzlich am Piano sitzt und Lieder spielt und das genießt, dass plötzlich die Menschen um uns herum so eine ganz andere Stimmung kommen. Und ich glaube, das war einer der stärksten Auslöser damals, weil ich ein sehr unsicheres Kind war. Also ich hatte ein sehr geringes Selbstvertrauen. Hat dann auch dazu geführt, dass ich fast ein Jahr lang nicht zur Schule gehen konnte und so weiter und so fort. Das war für mich dann wirklich wie so ein Anker. Ey, Moment mal kurz, du bist ja doch wahrgenommen irgendwie mit dem, was dich da interessiert. Ich glaube, das war so der auslösende Punkt, ja.
Das ist lustig, dass du das sagst, also diese Unsicherheit, die du damals auch hattest. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, die vielleicht gerade auch mit sowas in der Kindheit Probleme hatten oder Herausforderungen hatten, ob das jetzt aufgrund von einer schwierigen Familiensituation ist, Begegnungen mit cholerischen menschlichen Wesen, psychische Gewalt, physische Gewalt, wie auch immer. Aber auf jeden Fall aus irgendeinem Grund so eine zwischenmenschlich schwierige Phase hatten, ja. Dass die sehr früh damit angefangen haben zu versuchen, zu verstehen und manchmal auch ganz unterbewusst, intuitiv, zu verstehen, was ist da eigentlich die Person, die da vor mir sitzt, wie tickt die, ist die mir jetzt wohlgesonnen, muss ich da aufpassen, und dann fängt man an, so irgendwie diese Person zu lesen, die da vor einem sitzt, bis man dann Jahrzehnte später feststellt, dass man das irgendwie ganz automatisch macht und das vielleicht nicht jeder so macht.
Ja, das stimmt, also ich glaube schon, dass du durch so eine Extremsituation, die du vielleicht als Kind erlebst, vorsichtiger bist und eventuell schon relativ früh erkennst, dass nicht jeder es immer gut mit dir meint. Ne? Ob das jetzt andere Kinder sind oder auch andere Erwachsene. Und das schult eventuell die Aufmerksamkeit. Mit wem gebe ich mich ab? Kann ich da irgendwie erkennen, meint die Person ist jetzt wirklich gut oder passt das zu dem, wie ich das Leben erleben will? Ne? Also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Für mich war es später aber dann auch nochmal, ist mir gerade als Gedanke gekommen, nochmal in Learning, dass natürlich, wenn du dich mit solchen Sachen wie Hypnose, Gedankenlesen und Magic und alles Mögliche beschäftigst, kommst du irgendwann in so einen Moment, dass nur das nur noch deine Kommunikationsform ist. Also du denkst, egal wo du bist, du musst jetzt was machen, dass andere staunen. Nur dann gehörst du dazu. Das muss ich auch erst wieder lernen, um wieder auf so ein Normallevel zurückzukommen. Also ja, wahrscheinlich von der Pike auf dann dieses, das menschliche Verhalten und menschliche Kommunikation, wie man es auch nennen will, wirklich so zu leben oder zu erleben, ja.
Aber merkst du denn umgekehrt auch, ein guter Freund von mir ist Psychiater und Psychotherapeut, und der merkt manchmal schon, dass wenn er Menschen kennenlernt, die wissen, was er macht, die Leute irgendwie anders mit einem umgehen. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich bei Rechtsanwälten und ähnlichen Dingen, wo man irgendwie so einen Respekt davor hat, was die Person denken könnte. Merkst du denn umgekehrt, dass Menschen anders auf dich zugehen, wenn sie wissen, was du machst?
Total, total. Also es gibt eine Situation, wo Menschen dann Angst haben, mir in die Augen zu gucken, wo du so wirklich merkst, oh Gott, macht der jetzt was mit mir? Ja. Und ich bilde ja in meiner Akademie auch tatsächlich so Ärzte aus, und das ist oft ein Thema. Gerade eine Freundin von mir jetzt mittlerweile, die im Seminar auch war, sie ist Hals-Nasen-Ohrenärztin. Und sie meinte, sie hat halt immer das Problem, wenn die Leute auf einer Party erfahren, sie ist Hals-Nasen-Ohrenärztin, dass sie immer, kannst du mal meinen Mund mal fragen, kannst du mal, ich habe so Ohrenschmerzen oder so. Also ich glaube, das bringt jeder Beruf mit sich, dass du gerade als Arzt oder wie du sagst, Anwalt oder so, redest du natürlich auch nur noch darüber, weil die Leute es so faszinierend auch finden. Und das ist natürlich bei der Hypnose genauso. Weil, das ist tatsächlich so ein faszinierendes Thema, und du hast auf der einen Seite dieses Ungläubige, ist das jetzt wirklich, funktioniert das, geht das wirklich, und auf der anderen Seite aber auch dieses, glaube ich, was wir intern mittlerweile mehr wissen als noch vielleicht vor 20 Jahren, dass diese mentalen Abläufe in uns so entscheidend sind und dass die Hypnose vielleicht so eine Zuspitzung dessen ist, was wir gerade so als allgemein psychologisches Phänomen wahrnehmen, nämlich mentale Stärke und Mindset und so weiter und so fort. Das ist dann schon spannend, dass du immer wieder in diese Gespräche natürlich kommst, ja.
Das Feld der Hypnose ist ja auch riesig. Also von, ja, ich sage jetzt mal, psychotherapeutischen Hypnoseansätzen, wo man den Menschen helfen kann, mit ihren Ängsten umzugehen, Traumata aufzuarbeiten, tiefer auch ins Unterbewusstsein hineinzugehen und herauszufinden, was da eigentlich wirklich vielleicht blockiert oder beschäftigt, ja. Bis hin zu Sachen, die du dann oft auch auf der Bühne machst, die dann so einen eher Entertainment-Faktor haben.
Ja.
Und ich glaube, wir alle haben ja irgendwie so Bilder im Kopf von irgendwelchen Menschen auf der Bühne, die dann jemanden hypnotisieren, und dann verhält sich die Person wie so ein Hühnchen und läuft da gackernd über die Bühne. Wie ist es bei dir? Wie groß ist die Spannbreite der Dinge, die du da so in deinem Alltag einsetzt? Und wo würdest du auch Grenzen ziehen, wo du sagst, da wird es jetzt vielleicht auch zwar vielleicht lustig für die Zuschauer, aber für die Person, die da gerade irgendwie involviert ist, danach dann eher unangenehm?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst. Der erste Moment ist, die Person, die etwas Besonderes erlebt, der muss es immer gut gehen. Und wir alle haben wirklich so Bilder im Kopf, wie du gerade so sagst, wie ein Hühnchen über die Bühne. Ich glaube, noch niemand von uns hat jemals das gesehen, aber es wird immer erzählt. So ist total lustig, ne? So geht es uns ja in vielen Momenten im Leben, dass wir Dinge für so real wahrnehmen, die aber eigentlich nur von Erzählung zu Erzählung existieren. Das Spannende, finde ich, ist mittlerweile für mich dieser Zusammenschluss. Also ich habe ja eigentlich auf der Bühne begonnen. Als junger Erwachsener bin ich durch Varieté-Theater getingelt und habe dort Vorführungen gegeben und so weiter und so fort. Also da war diese Faszination, das Staunen so weit im Vordergrund. Dann irgendwann hatte ich selbst wie so ein Burnout und wollte nicht mehr touren. Dann hatte ich die Möglichkeit, ein Buch darüber zu schreiben, auch wieder Zufälle, die da zusammenkamen. Und das hat mich dann in diese therapeutische Arbeit nochmal automatisch mit reingebracht. Also ich habe mir irgendwo gelesen, am besten verstehst du ein Thema, wenn du anfängst, Seminare darüber zu geben. Also wenn du anfängst, es zu lehren, dann verstehst du viel mehr vom Thema. Und dann habe ich ein Buch nach dem anderen geschrieben. Mittlerweile sind es, glaube ich, 9. Und habe mich dann auch sehr distanziert damals von der Bühne, weil ich auch so dachte, das gehört irgendwie nicht so zusammen. Und mittlerweile hat sich der Kreis so geschlossen, dass die Bühne und diese Momente in Staunen zu führen, so einen Dreisatz ergeben haben, spielen, staunen, erkennen, also dass das alles zusammengehört. Und jetzt wiederum kommen Wissenschaftler auf mich zu, Mediziner, Ärzte, die genau die Techniken lernen wollen, die ich irgendwo auch von der Bühne gelernt habe, um sie wieder in ihre Praxis zu integrieren. Ist super spannend. Also so ein Feld lässt sich ja aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven irgendwie betrachten. Und ich glaube, das ist mein großer Vorteil, dass ich eben diese unterschiedlichen Ebenen mir gegönnt habe, die auch zu erleben, zu leben und auch darin Erfahrungen zu machen. Und solange es dem anderen gut geht, finde ich das sehr erkenntnisreich für die Person, die das alles erlebt, ja, und darum geht's mir eigentlich. Das sollte immer im Mittelpunkt stehen. Egal, ob es eine Show ist, ein Seminar oder ein Buch, das du liest, immer die Erkenntnis dahinter, das ist das Allerwichtigste, ja.
Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sich mit Hypnose wahrscheinlich ungefähr so viel wie der Durchschnittsdeutsche beschäftigt haben und nicht genau irgendwie solche Bühnensituationen vielleicht im Kopf haben, also irgendwelchen Shows, vielleicht auch aus dem Fernsehen, wie auch immer, aber sich nie wirklich damit beschäftigt haben, was es eigentlich ist und was es macht. Wie würdest du das denn erklären, wenn jetzt wirklich jemand fragt, so, was ist denn eigentlich Hypnose und wie funktioniert das überhaupt?
Also man kann vereinfacht sagen, Hypnose ist Aufmerksamkeit und Fokus. Und wenn wir dies verändern, dann verändert sich unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist wieder ein Modell unserer Realität. Ne? Wir gehen davon aus, dass unsere Realität, die wir so erleben, zu 90% eine subjektive Realität ist und der Rest, das Physische, das ist vielleicht eine objektive Realität. Aber ganz viel, wie wir Realität wahrnehmen, ist subjektiv, also gestalten wir Tag für Tag neu. Und man kann das zu Hause jetzt auch mal mitmachen, du kannst es auch machen, wenn ich nur sage, spür mal in das Gefühl deiner Füße hinein. Wie fühlen die sich jetzt an? Ist plötzlich das Gefühl da, das aber vielleicht noch vor 3 Sekunden gar nicht dir bewusst war, sondern unbewusst verarbeitet wurde. Wenn ich jetzt sage, spür mal die Temperatur deiner Hände, dann sind plötzlich die Hände da und das ist im Fokus. Und schon verändert sich deine Wahrnehmung, weil real könnte jetzt sein, ach krass, ich habe total kalte Hände. Jetzt fängst du an, dir eine Geschichte zu erzählen, warum du kalte Hände hast und bist schon wieder in einer ganz neuen Realität. Nur weil deine Aufmerksamkeit, deine Wahrnehmung, dein Fokus auf was anderes gelenkt wurde. Und in der Hypnose haben wir die Möglichkeit, das in einem ganz entspannten Zustand zu machen. Also meist sind die Augen geschlossen, meist ist der Körper entspannt. Wenn der Körper entspannt ist, kann der Geist besser assoziieren. Der Kontext, in dem du dich befindest, spielt keine Rolle mehr. Also es wäre so, wir vergessen mal, dass hier Kameras sind, dass du das Mischpult bedienen musst und so weiter und so fort. Momentan gehen so viele Dinge in dir ab, die auch Teil des Gespräches sind. Aber wenn du einfach mal loslassen kannst und darüber nicht mal nachdenken musst, dann kommt man in so einen Flow. Und das kann die Hypnose erzeugen, künstlich erzeugen, aber wir nutzen dazu natürlich Prozesse wie die Verschiebung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung. Und wenn du es dir mittlerweile wissenschaftlich, also es ist ja immer ein fortwährender Prozess, das Ganze wissenschaftlich zu betrachten, können wir davon ausgehen, dass unser Gehirn ständig in so einem Vorhersagemodus ist. Also unsere Realität wird daraus geschaffen, dass unser Gehirn ständig Vorhersagen trifft. Und unser Gehirn ist nicht so ganz schlau, weil es glaubt sich jede Vorhersage, die es trifft. Ja, es ist für uns total schwierig, das uns nicht zu glauben, was wir so als real wahrnehmen. Und diese Vorhersage kommt durch Impulse. Einmal durch innere Impulse. Das sind die Geschichten, die du dir über dich erzählst, wer du bist, wie du handelst, wo du herkommst. Und einmal äußere Impulse. Daraus macht das Gehirn auch eine Vorhersage. Und jetzt hat die Hypnose die Möglichkeit, den inneren Impuls zu verändern oder einen äußeren Impuls zu verändern, sodass dein Gehirn in eine neue Vorhersage geht. Also die alte Vorhersage ist, wenn ich eine Spinne sehe, muss ich wegrennen. Ich habe Phobie, eine Angst. Das ist die alte Vorhersage. Die neue Vorhersage wäre, oh, das macht die Spinne ganz gut, dass ich so ein bisschen Respekt vor ihr habe, dass ich sie nicht platt mache. Deshalb hat sie sich das Aussehen gegeben. Also kann ich beruhigt mir die Spinne anschauen. Und schon verhältst du dich anders. Und das ist der große Vorteil der Hypnose, dass es dich eben in so einen ganz entspannten Zustand bringt. Du dir ganz klar machen kannst, welcher Impuls soll eigentlich in mein Gehirn kommen und wie soll mein Gehirn, welche Vorhersage soll es treffen. Das ist im Grunde genommen der hypnotische Prozess, ja.
Sehr viele Anschlussfragen.
Ja.
Versuche die mal zu sortieren. Es gibt dabei ja ganz viele Menschen, die sagen, nee, also so ein Quatsch, das wirst du bei mir nie schaffen und überhaupt, das kann ja gar nicht funktionieren. Wie sehr muss ich denn bereit dafür sein, mich auch darauf einzulassen? Oder sagst du, das kriegen wir schon hin?
Ja, es ist super interessant. Wenn du so eine offene Hypnose erleben möchtest, dann solltest du natürlich die Bereitschaft mitbringen und ein Engagement zeigen, mitzugehen. Das ist immer ganz wichtig. Also Hypnose ist nicht der Zauberstab, den man schwingt und alle Probleme sind weg. Das geht nicht. Aber wenn du ein Engagement mitbringst, dich in die Prozesse, auf die Prozesse einzulassen, dann hast du eine große Chance, tatsächlich was zu verändern, und zwar in relativ kurzer Zeit. Ich vergleiche das immer, da steht ein Erdbeerkuchen auf dem Tisch und um den Erdbeerkuchen zu essen, muss ich einen Teller nehmen, eine Gabel und dann anfangen zu essen. Wenn ich aber überhaupt nichts mit dem Erdbeerkuchen zu tun haben will, interessiert er mich nicht. Ja, also das ist genau in der Hypnose genau das Gleiche. Oder bei einem guten Film, den wir uns anschauen, lasse ich mich auf den Film ein, erlebe ich den und mit allen Emotionen, oder sage ich von Anfang an, ah, blöder Film, gucke ich mir gar nicht an, gehe ich mit einer ganz anderen Erwartung ran. Und der Film zeigt eigentlich schon wieder, das ist jetzt die andere Form der Hypnose, weil Hypnose ist ja auch nur ein Platzhalterwort sozusagen, für wie bauen wir Realität. Man könnte sogar sagen, wir sind ständig in einer hypnotischen Trance. Also es gibt gar nicht die Frage, bin ich hypnotisierbar? Es gibt nur die Frage, erkenne ich, dass ich gerade meine eigene Realität gestalte, also gerade meine eigene Trance auslebe? Und dann kann man sagen, wir sind eigentlich immer in Hypnose, ja.
Wenn wir mal kurz das Beispiel von der Spinne nehmen.
Ja.
Wenn du eine Person hypnotisierst, die ist auch super offen dafür und lässt sich voll darauf ein und du bringst der Person bei, du musst vor der Spinne keine Angst haben. Wie nachhaltig ist dann das?
Wenn das Gehirn es einmal verstanden hat, ist es die neue Realität. Also der Trick ist es aber, versteht es das Gehirn. Und was du hier zum Beispiel ansprichst, ist ja ein Reflex, der mittlerweile antrainiert wurde. Und man spricht in der Hypnose auch davon, dass du an die Reflexe rangehst, also die reflexhafte Handlung gegenüber dem Tier sozusagen. Das kann schon sein, in der Hypnose spricht man immer erstmal von einer gedanklichen Übung sozusagen, im Kontakt mit diesem Tier zu sein in dem Moment. Ja? So, gedanklich. Wie verhalte ich mich jetzt? Und der richtige Prozess, dass du verstehst, jetzt ist was anderes, ist der tatsächliche Kontakt später mit dem Tier. Das ist jetzt, egal, ob es Schlange ist oder eine Spinne. Und plötzlich realisierst du, oh, ich verhalte mich ja ganz anders. Und in dem Moment lernt dein Gehirn, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und das kann schon ausreichen, dass du in dem Moment überhaupt kein Problem mehr mit dem Tier hast. Das ist aber immer wieder individuell unterschiedlich. Ne? Bei manchen geht das so tief, dass sie sofort den Effekt haben. Bei anderen kann es ein bisschen länger dauern. Und da sind wir so individuell gestrickt, dass es da die Aufgabe eines guten Therapeuten oder Hypnotiseurs ist, tatsächlich in dir was zum Vorschein zu bringen, was du da findest, was eventuell tatsächlich der Kern deiner Angst wäre. Und wenn wir den gefunden haben, dann gibt es Möglichkeiten, damit zu spielen und das zu verändern. Ja, oft sehr symbolisch auch.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein Beispiel nehme aus meinem Alltag, keine Ahnung, ich kann mich immer wunderbar motivieren, mal für 2 Monate richtig viel Sport zu machen und da so eine Routine zu bauen. Und dann komme ich einmal aus der Routine raus und alles ist wieder vorbei.
Ja.
Und dann dauert es wieder ein Jahr, bis ich wieder irgendwie da reinfinde. Dann wäre die Strategie, ja, wenn du jetzt mir beibringen möchtest, Sport ist super wichtig und das soll irgendwie so ein gelerntes Verhalten sein, dass ich das auch nicht vergesse,
ja,
dann würdest du wahrscheinlich versuchen, in mir das zu verstärken, dass ich eigentlich ja weiß, dass es gut für mich ist, dass es gesund für mich ist, dass ich dann unvernünftiger essen kann, weil ich, wie auch immer, vielleicht die Portion Pommes doch essen kann, die ich mir sonst vielleicht sparen müsste, wenn ich mich nicht genug bewege. Das heißt, das wäre so ein bisschen der Mechanismus herauszufinden, was sind die Sachen, die mich dahin motivieren können, und die müssen wir quasi verstärken, damit die präsenter sind und ich mich selbst motivieren kann am Ende.
Genau, also es wären 2 Sachen. Als erstes würde man mal die Frage stellen, wie fühlt sich das an für dich, dann nicht zum Sport zu gehen? Vielleicht, wo ist dieses Gefühl spürbar? Ja, da können wir uns erstmal so drüber unterhalten. Wenn du nachher in so einer sehr entspannten Trance bist, fällt es dir oft viel leichter, das auch zu benennen. Und jetzt würden wir sagen, beschreib mir das mal so, dass ich es fühlen kann, in dem Moment auch spüren kann. Und was wäre das für ein Bild, was wäre das für ein Symbol? Und da würdest du vielleicht, ich erfinde jetzt mal was, also als Therapeut würde man nicht erfinden, ja, sondern du würdest irgendwann draufkommen, das fühlt sich an wie eine Bowlingkugel, die mir schwer in der Brust liegt. So. Und jetzt wäre die Frage, was müsste denn eigentlich mit der Bowlingkugel geschehen, dass du Bock auf Sport hast? Jetzt würdest du nur die Bowlingkugel verändern, weil unser System im Grunde genommen viel besser mit Bildern arbeiten kann, als mit einer Aussage. Also ich kann da sitzen und sagen, ich mache Sport, kommt nicht an. Aber eine Bowlingkugel, aus der vielleicht Tischtennisball wird, weil sie es dann viel leichter anfühlt, das kann ich mir vorstellen und das vielleicht spürst du dann jetzt schon, das ist leichter, dann vielleicht sich zu motivieren, in Sport zu gehen. Das wäre eine Sache ganz kurz. Und da würden wir so lange arbeiten, bis wir für dich das richtige Bild, Symbol gefunden hätten. Die andere Sache wäre die Identität. Also das bedeutet, wenn du Genießer bist, Gourmet und gerne isst, dann bist du das und bist aber weniger der Sportler. Und der Genießer, wenn der Sport klopft an der Tür und sagt, ey, lass mal spielen, dann sagt der Genießer, nee, heute nicht. Was ist aber, wenn der Sportler plötzlich die Tür aufmacht und der Sport klopft? Dann sagt der Sportler, klar, ich denk gar nicht drüber nach. Also würden wir dann wieder an dein Identitätsmodell gehen und würden versuchen, für dich ein Identitätsmodell zu finden, in das der Sportler integriert wird. Und dann wird es nämlich spannend, weil plötzlich ist dann immer dann, wenn du an den Tischtennisball denkst, ja, so bist du der Sportler und gehst automatisch zum Sport, wenn du dich gar nicht hinterfragst. Ja. So ganz kurz mal erklärt, da sind natürlich mehrere Prozesse dahinter. Und dann wird es super spannend, weil plötzlich eine Identitätsveränderung passiert und du dich später gar nicht mehr fragst, ob ich jetzt morgens zum Sport gehe oder nicht. Es gehört zu deinem Leben dazu. Und jetzt ist das Spannende, das ist ja nichts, was die Hypnose neu erfunden hat, sondern im Grunde genommen haben wir in der Hypnose erkannt, so verändert sich der Mensch. Immer wenn er eine neue Identität annimmt, immer wenn er ein passendes Bild vor sich hat, dann geht er in die Handlung.
Das heißt, ich könnte mir in der Theorie, wenn ich viel Zeit mitbringe und voll motiviert bin, schreibe ich mir eine Liste runter des idealen Daniels, so die ideale Version von mir, die Laster, die ich loswerden möchte, die schwierigen Dinge, die sich einfacher anfühlen sollen, die Herausforderungen, die ich vielleicht anders lösen kann, wenn ich noch disziplinierter in diesem oder jenem Thema bin. Und könnte dann zusammen mit jemandem, der das gut kann, daran arbeiten, die perfekte Version von mir selbst zu werden in einer idealen Vorstellung.
Könnte man machen, wäre aber ja unfassbar anstrengend. Ne? Das Unperfekte ist ja manchmal auch eine super Motivation. Also das ist ja auch das Spannende, das, was ich so an ganzen Coaching-Markt wieder so, es gibt dieser Versuch der unfassbaren Optimierung führt ja oft einfach ins Leere, weil es viel zu anstrengend ist. Ich würde erstmal sagen, gibt es eine kleine Sache, von der du oder wo du bereit wärst, einen Teil deiner Identität zu verändern? Eine kleine Sache einfach nur. Das könnte der Sport sein, so, ja. Weil dann entsteht so ein Domino-Effekt. Merkst du ja bei mir selbst, seit 2-3 Jahren mache ich wieder Sport, jetzt mit Unterbrechung wegen einer Verletzung und so weiter, das kennen wir irgendwie alle. Aber plötzlich habe ich dann auch gedacht, naja, muss ich mir jetzt die 25 Schokoriegel abends vom Fernseher noch reinziehen, wenn ich morgen früh wieder zum Fitnesscenter gehe? Nee, das lasse ich mal lieber. Also plötzlich, das ist so ein Domino-Effekt, sodass du wirklich im Leben aufräumst in Richtungen, wo du sagst, nee, das tut mir vielleicht wirklich gut, aber die Laster, die ich habe, vielleicht gerne einen Drink zu gehen mit meinen Kumpels oder so, das darf ich ja trotzdem noch weitermachen. Also wir suchen nicht die Perfektion, sondern eher Möglichkeiten in kleinen Schritten zu gucken, wo kann ich ein bisschen meine Identität anpassen, dass ich in so eine neue Richtung komme.
Also die dauerhafte Selbstoptimierung darf irgendwie nicht der Selbstzweck des Seins werden.
Genau, sozusagen. Weil dann ist vielleicht irgendwann das Sein tatsächlich weg. Ja, also das wäre jetzt auch wieder philosophisch, inwieweit gehören Rauschmittel eigentlich zum Sein des Menschen, ne? Weil gibt's ja schon immer irgendwo, ja. Und ist das jetzt wirklich so klug, alles, was Rausch bedeutet, aus dem Leben rauszunehmen, alles, was Leidenschaft bedeutet? Klar, muss man sich immer vergiften, um das zu erleben? Wieder eine neue Frage. Und da leben wir in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Also die große Frage, wir bauen ja gerade die Gesundheit sehr nach vorne, so, ja, das war noch vor 10, 15 Jahren war das ganz anders. Heute gibt es ganz neue Vorbilder. Also wenn du dich vielleicht auch, wir sind ungefähr im gleichen Alter, du bist glaube ich ein bisschen jünger als ich, aber wenn wir uns zurückerinnern, was waren denn unsere Helden in der Musik? Das waren die abgefuckten Typen, die geraucht haben, die sich eine hinter die Binde gegossen haben, die irgendwie Punkkonzerte, was weiß ich was gegeben, die waren zerstört, das waren unsere Helden. Und ich habe einen Sohn, der ist 14, wenn ich dessen Helden heute sehe, sind das entweder irgendwelche Hip-Hopper, die irgendwie unter der Gürtellinie mit Sprache umgehen, oder so ganz gesunde Menschen. Und das sind neue Helden. Und das wird natürlich wieder eine neue Bewegung in der Gesellschaft geben. Das ist auch spannend. Das ist auch wieder eine Form der Hypnose. Also was sind Vorbilder? Ne? Wo sind die Zielrichtungen?
Ist ja aber auch spannend, weil wenn wir also das Thema Rausch uns anschauen, ob jetzt Drogen oder, also gut, Alkohol ist auch eine Droge, also Drogen, dann machen wir das ja meistens, also gut, beim Alkohol würde ich sagen, es gibt vielleicht noch einen Genussaspekt. Ich will diesen Wein, den kann ich vielleicht nicht substituieren durch irgendeinen alkoholfreien Wein, oder ich möchte vielleicht schon mir aus diese Zigarre rauchen, weil die, aber das mache ich ja dann normalerweise nicht im Überfluss.
Mhm.
Also selbst der tollste Wein schmeckt nach der dritten Flasche dann auch nicht mehr, weil dann hat man andere Probleme. Wenn ich jetzt aber in der Lage wäre, mir zu überlegen, warum trinke ich denn an so einem Abend, wo ich mit meinen Jungs irgendwie rausgehe in der Bar, irgendwie so, keine Ahnung, 6 Gin Tonic.
Ja.
Dann macht man das ja meistens, weil dann alle irgendwie ausgelassener werden, lockerer werden, vielleicht man einfacher mit anderen sprechen kann, man sich leichter tut beim Tanzen auf der Tanzfläche und einfach Spaß miteinander hat und vielleicht der andere noch eine Geschichte mehr erzählt, als er eigentlich erzählen wollen würde. Wenn ich jetzt es hinbekommen würde, dass ich mich davor vielleicht auch durch irgendeine Form von Selbsthypnose, es gibt ja auch Apps inzwischen zum Beispiel, Optionen haben, wenn ich es schaffen würde, mich in den Zustand des Rausches ohne Alkohol zu bringen, also die positiven Faktoren, die ich damit erreichen möchte, davor hinbekäme, dann könnte ich ja den ganzen Tag, den ganzen Abend Wasser trinken, weil den Sportaspekt wollen wir nicht vergessen. Wasser trinken, und ich könnte genauso viel Spaß haben oder genauso ausgelassen, genauso offen, genauso enthemmt sein, als würde ich den Alkohol trinken.
Ja, absolut. Weil die große Frage ist ja, wie entsteht die Hemmnis und warum bin ich vorher gehemmt und danach, wenn ich natürlich in den Rausch komme, nicht mehr so gehemmt, ja? Du hast es ja manchmal, kennst du ja wahrscheinlich auch, es gibt so Menschen, die drehen nach 3 Gläsern Wein komplett ihre Persönlichkeit um. Das erkennt man oft bei Menschen, die plötzlich sehr unangenehm werden, wenn sie Alkohol getrunken haben, gibt's ja, ne? Andere, die werden immer freundlicher und werden immer lustiger, so. Aber wie du schon sagst, diese Hemmung, was ist eigentlich die Hemmung? Ne? Warum haben wir Angst, den Menschen an der Bar, den wir total spannend finden, anzusprechen? Und wenn wir uns 3 Gin Tonic reingeballert haben, laufen einfach lallend darauf zu und so. Ne? Warum ist das so? Und da kann man sicherlich dran arbeiten, zu gucken, ne? was ist das? Und wie kann man das verändern? Und zum anderen ist es natürlich auch ja eine Form von gesellschaftlicher Erziehung, die wir erfahren haben, dass Alkohol irgendwie immer dazugehört, wenn du Party machst. Das, wie ist es in der nächsten Generation, wenn es gar nicht mehr dazugehört? Was ist dann eigentlich? Ja? Und da kann man sich vielleicht manchmal auch daraus befreien, im Grunde genommen. Was ich aber erlebe ist, ein guter Freund von mir, der hat noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken. Und das war früher ganz hart. Also immer, wenn wir ausgegangen sind, waren irgendwelche anderen Leute, die ihn verführen wollten, doch mal ein Glas Wein zu trinken und so weiter, weil sie es nicht akzeptieren konnten, dass es jemanden gibt, der Limo trinkt. Das ist komisch, ne? Also es sind oft andere Aspekte als jetzt in dem Moment der Rausch oder die Droge, die im Grunde genommen uns hemmt. Und da wird nur was im Gehirn vielleicht kurzfristig mal abgeschaltet, um die Hemmung dann zu verlieren. Und geht das nicht vielleicht sogar vorher? Ja, wäre mal eine Idee, ja.
Eine Alkoholersatz-App.
Genau.
Die man einfach so eine halbe Stunde vorher nutzt, bevor man in eine Bar geht.
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Spaß macht. Aber vielleicht ist es auch nur Erziehung. Aber
vielleicht ist es auch einfach, ich bin gespannt. Du hast vorhin das Thema Burnout angesprochen.
Ja.
Wenn man jemand ist, der sich so unfassbar viel damit beschäftigt, wie das Hirn funktioniert, ganz verallgemeinert gesagt, und der sich ja auch damit beschäftigt, wie kann ich mein Denken verändern? Wie kann ich das Denken anderer? Wie kann ich die Einstellung verändern? Wie ist es, wenn man dann selbst in so einer Situation der Überforderung ist?
Ja, Naja, am Anfang war das so, in meiner Geschichte sozusagen, alle anderen, aber ich ja nicht. Das war so, das ist das Ego-Ding dann, ne? Man selbst kennt sich ja aus, wie soll einem das denn passieren? Bis man es dann einfach mal erlebt hat und festgestellt hat, Moment mal kurz, komisch, es kann mich ja auch treffen, ja. Das wieder zu einer Erkenntnis geführt hat. Und vor allen Dingen, es war so eine Zeit, da war ich im Krankenhaus, da hatte ich was mit der Bauchspeicheldrüse, da war auch kurz vor Exodus so. Und dann habe ich tatsächlich versucht, mit meinen Hypnosetechniken, die bei allen anderen funktioniert haben, habe ich mal versucht, so ranzukommen an den Schmerz, den ich so hatte. Es gibt so eine Technik, stellst du dir vor, das ist ein Feuer, das in dir brennt. Dann machst du das Feuer kleiner und transportierst das zum kleinen Finger. So. Immer wenn ich das mit Menschen gemacht habe, hat es super gut funktioniert. Jetzt habe ich das selbst versucht und es hat gar nicht funktioniert. Und das war eine krasse Erkenntnis, weil ich in dem Moment dachte, alles, was du eigentlich so lehrst, funktioniert ja gar nicht. Weil du hast es ja selbst noch gar nicht erfahren, so. Dann hat mir mal ein Arzt gesagt, ein Arzt muss nicht Krebs haben, um Krebs die Heilung zu unterstützen. Das stimmt. Aber was ich plötzlich festgestellt habe, ist, ich habe das in Momenten versucht, da war ich komplett unter Morphium. Das bedeutet, mein Gehirn konnte nicht klar denken und dann funktioniert es gar nicht so. Aber es hat dann später nochmal dazu geführt, mal wirklich alles, was ich da so weitergebe und was ich so erzähle, mal wirklich nochmal zu überprüfen und zu hinterfragen. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich frei bin von Verstimmungen oder Burnout und so weiter und so fort. Das ist manchmal einfach eine Entscheidung deines genetischen Systems. Ja, unser Gehirn will sich manchmal traurig fühlen, dann macht es das einfach. Wir werden morgens wach und realisieren gar nicht, warum. Gibt keinen Grund. Ich weiß aber, dass unser Gehirn manchmal von ganz alleine nach Gründen sucht, die gar nicht da sind. Und dieses Wissen hilft mir oft schneller, über so Momente hinwegzukommen, also nicht, sie nicht zu erleben, ich erlebe die auch, aber schneller über so Momente hinwegzukommen, als wenn ich das eventuell nicht wüsste. Davor geschützt bin ich nicht, aber vielleicht kann ich im Endeffekt in einer Reflexion, wenn ich das denn dann noch kann, besser da wieder rausfinden aus solchen Momenten, ja.
Wie wichtig ist denn dabei die Erkenntnis, wie wichtig ist denn dabei die Erkenntnis, dass man sich irgendwann mal, also wenn man so eine Extremsituation auch krankheitsbedingt erlebt, dass man sich einfach mal von der Statistik löst, also dieser Erwartungshaltung an das Leben, das ja mindestens 80 Jahre zu dauern hat,
ja.
Und im besten Fall geht mir eh alle davon aus, dass wir weit über 100 werden, weil wir alle besonders sind in unserer eigenen Wahrnehmung. Aber sich davon zu lösen und dann festzustellen, es kann auch morgen vorbei sein und es kann auch sehr real morgen vorbei sein und sich damit aber irgendwie abzufinden, ist das falsche Wort, aber zumindest den Gedanken mal durchzuspielen und zu realisieren, okay, es wäre doof, aber ich könnte es auch nicht ändern und irgendwie muss ich damit klarkommen.
Ja. Ich glaube, auch Lebenserfahrungen, die uns das zeigen. Ne? Im letzten Jahr ist ein guter Freund von mir gestorben mit 54 Jahren. Und das war hart. Also es war eine Diagnose ein Jahr vorher und ein Jahr später tot. So, ne? Das hätte man nicht gedacht, weil er enorm fit war. Und das war ein sehr zuvorkommender Mensch und so weiter und so fort. Und ich glaube, je älter wir werden, umso mehr realisieren wir, dass das Leben endlich ist. Das gehört zum Älterwerden auch irgendwie dazu. Und wir sehen es, dass Freunde von uns plötzlich nicht mehr sind. Ja, so. Und diese Reflexion hat bei mir nochmal sehr viel ausgelöst, eben genau festzustellen, es kann morgen zu Ende sein, es kann von heute auf morgen zu Ende sein. Und ich versuche es mir immer zu sagen, aber ich versuche es auch zu leben, dass man sagt, so lange wie möglich, so gut wie möglich, ja. Wenn man das schafft, wenn man morgens aufsteht und sagt, ich genieße das Leben und ich bin dankbar, dass ich da sein darf, egal in welcher Situation ich gerade bin, wenn man das noch schafft, ich glaube, das ist ein Hauptteil unserer Existenz. Also dieses so lange wie möglich, so gut wie möglich. Ich glaube, das ist auch der einzige Sinn des Lebens. Viel größeren Sinn kann ich gar nicht finden, als zu sagen, so lange wie möglich und so gut wie möglich. Ja.
Jetzt bist du gerade wieder auf Tour. All die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, aber wenn sich jetzt jemand überlegt, da, den finde ich irgendwie ganz cool, möchte ich mal live sehen. Was erlebt man denn auf deiner Tour, in deiner Show?
viele Sachen, die man sich nicht erklären kann. Also du solltest staunen. Wenn du Lust hast, können wir mal was machen.
Ja.
Du, hast du durch Zufall, hast du dein Telefon?
Ja.
Ja. Und zwar mache ich mal Folgendes. Ich mache mal eine kleine Notiz, das kannst du auch mal machen. Mhm. Wenn du mal deine Notizen aufmachst und dann auf diesen Stift gehst.
Ja, Sekunde. Notizen, wo habe ich denn die App versteckt? Hier, ja.
Dann so auf den Stift da unten, dann kannst du so einen Stift auswählen. Ja. Und ich schreibe jetzt mal, ja, pass auf, ich schreibe jetzt mal was auf. Okay.
Wo ist denn der Stift?
Müsste unten irgendwo sein. Ich
bin schon überfordert mit dem Stift. Warte mal.
Ja, bei dir gibt's gar keinen Stift. Ist ja lustig. Okay. Da, genau. So.
Und jetzt schreibe ich irgendwas auf.
Pass auf, nee, noch nicht. Also. Ich habe eine zweistellige Zahl hier aufgeschrieben. Okay. Du schaust mich einfach nur an und jetzt haben wir uns ein bisschen unterhalten. Du schreibst auch mal bitte eine zweistellige Zahl auf.
Die, von der ich glaube, dass du sie aufgeschrieben hast oder einfach irgendeine? Einfach
vielleicht spontan. Ich weiß nicht, wir werden es sehen. Okay. Kannst du dir in die Kamera zeigen? Kannst du mir auch mal kurz zeigen? Weil wir machen es mit dem, nicht mit Sagen, ja, sondern mit Aufschreiben. Okay. Okay, es wird uns tatsächlich niemand glauben, aber es ist so. Ich zeig dir das mal. Ups. Na, wo waren wir hier? Wo ist denn jetzt ist meine App weg. Gibt's denn sowas? Wo sind meine Notizen? Ja. Ja, meine Notizen sind leider weg. Warum sind meine Notizen weg?
Ich habe sie weggezaubert.
Ja. Also das ist das, was du erleben wirst. Das ist ja wirklich crazy jetzt. Ja, okay. Pass auf, wir machen was anderes.
Du könntest auch nochmal machen.
Nee, ja, wir machen was anderes.
Okay.
Wir machen was anderes. Also siehst du, das ist mir tatsächlich ja noch nie passiert. Ja. Aber gut. Wir machen was anderes, vielleicht was auch vorkommen könnte. Mhm. Ich sag ein Wort und du vervollständigst das Wort. Das machen wir dreimal und du darfst frei assoziieren. Ich fange an mit Stift. Du darfst frei assoziieren, es muss nichts mit Stift zu tun haben. Sondern sag mal irgendein anderes Wort.
Papier.
Okay. Von Papier kommen wir wohin?
Zum Wort.
Ja. Einfach nur Wort. Okay. Und vom Wort kommen wir wohin?
Zur Idee.
Zur Idee. Möchtest du bei der Idee bleiben oder möchtest du noch ein Wort dazu nehmen?
Urlaub.
Urlaub. Ist das das letzte Wort? Okay. Was würdest du sagen? Wenn ich hier in meinen Notizen, warte mal, jetzt, ich hoffe aber wirklich, dass ich sie jetzt finde, wenn ich hier in meinen Notizen Urlaub aufgeschrieben hätte, was würdest du da sagen?
Keine Notizen.
Ja, was würdest du denn sagen?
Dann ist ja ein bisschen gruselig, weil das war ja das absurde Wort, was ich am Ende dazu gepackt habe, was keinen Zusammenhang mit den anderen hatte.
Okay, und was hat das mit 62 zu tun? Eigentlich auch nichts, ne?
Nee.
Nee. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich auf meiner Instagram-Bio was geschrieben. Da steht ja Bio, ne?
Ja.
Das ist das, was man so am Tag erleben wird. Wir haben schon ein bisschen das stille Postspiel jetzt gespielt. Gehst du mal auf meine Instagram-Seite, das ist janbecker.hypnose.
Ja, ich folge dir, glaube ich, auch schon. Ja.
Dann guckst du dir mal bitte die Bio an und liest mal vor, was da steht.
Da steht, ich habe das Gefühl, dass beim stille Postspielen Urlaub als letztes Wort herauskommen wird.
Und so eine Sachen erlebt man. Ja, so. Genau.
Aha.
Ja. Und okay. Natürlich erkläre ich so ein bisschen, wie funktioniert das und wo haben wir den hypnotischen Moment und was macht es jetzt eigentlich mit dir, nachdem du das erlebt hast? Ja.
Ich habe vor kurzem ein Video von dir gesehen.
Ja.
Da warst du, glaube ich, beim NDR in einer Talkshow und du hast die PIN-Nummer erraten.
Ja.
Wenn ich jetzt zu dir theoretisch völlig unvorbereitet sagen würde,
ja.
Errate meine Handy-SIM-PIN-Nummer.
Ja.
Würde das gehen oder?
Die Frage wäre, kann man das vielleicht sogar umdrehen?
Okay. Völlig bin gespannt.
Völlig unvorbereitet. Kennst du meine PIN-Nummer?
Deine PIN-Nummer?
Kennst du nicht, ne?
Ja, und wenn es total bekloppt wäre, wäre es jetzt genau meine Handy.
Jetzt pass auf. Ist die vierstellig oder ist die sechsstellig? Nein.
Vierstellig.
Vierstellig, okay. Pass auf. Ich darf nicht reingucken. Mhm. Ach so, jetzt ist die sechsstellig. Okay, pass auf. Gut,
sechsstellig wäre mein Entsperrcode vom Telefon.
Okay, wir machen folgendermaßen. Du gibst erstmal irgendeine Zahl ein, irgendeine, die dir einfällt. Sechsstellig.
Ach, sechsstellig. Moment, ich dachte, fünfstellig ist mein PIN.
Und öffne das? Nee, das wäre jetzt ja Zufall. Vielleicht ist es dein Geburtsdatum. Gib das mal. Nee. Vielleicht ist es dein Entsperrcode.
Ja, dafür wäre es ein Zeichen zu viel.
Dann kannst du ja nur eins danach bauen. Dann.
Nee, jetzt bin ich irgendwie rausgeflogen hier. Ah, hier. Hört ja.
Du darfst nicht zu oft eingehen, sonst sind wir ganz raus.
Nee.
Aber
fünfmal, ne? Nee. Nach oben. Okay, pass auf. Wir machen es folgendermaßen. Ich kann nicht wissen, wie deine PIN ist oder sowas. Und du kannst auch meinen PIN im Grunde genommen nicht wissen. Mhm. Ja? Du hast gesagt fünfstellig. Mhm. Ja. Die erste Zahl. Was hast du für ein Handy? Darf ich mal kurz sehen?
iPhone.
Okay, okay, ist auf.
Ich weiß nicht, was.
Mach mal deinen Taschenrechner bitte auf. Mhm. Ich versuch's. Aber ich kann tatsächlich jetzt nicht garantieren, weil wir müssen jetzt so ein bisschen rumjammen. Okay. Wir machen es folgendermaßen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, was ich hier eingebe, ob das tatsächlich deine PIN ist. Du hast gesagt fünf Stellen. Mhm. Okay. Ich bin mir sicher. Willst du eine neue PIN? Willst du eine andere PIN nehmen? Oder willst du, weil du hier was eingegeben hast, du kannst auch eine vierstellige oder sowas nehmen? Nimm mal eine andere PIN.
Eine andere. Ja, vierstellig.
Okay.
Okay.
Was wäre die erste Zahl? Jetzt darfst du sie verraten erstmal.
Die 1.
Okay. Ich kann nicht wissen, dass das die 1 ist. Okay. Was wäre die zweite Zahl?
Die 6.
Hast du jetzt frei erfunden oder? Okay. Was wäre die dritte Zahl?
Die 7.
Okay, und was wäre die vierte Zahl?
Die 8.
Okay. Nicht genau. Oh, schau mal, ne? Aber sehr genau.
Okay.
Und
keine Ahnung.
Es war nicht die du im Handy eingegeben hast, es war nothing. Ja, okay. Also du hast gerade, war die frei erfunden, die du gerade?
Nee.
Nee.
Tatsächlich.
Musst du die jetzt wieder ändern, oder?
Nee, also nur die PIN von der SIM-Karte.
Okay. Genau, ja. Und das ist natürlich jetzt, ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr vorbereiten auf diesen Moment mit der Sendung, weil jetzt natürlich ganz viele Leute immer wieder die Frage stellen, wie das geht. Es ist nie 100% und genau deshalb habe ich gerade so versucht, ein paar unterschiedliche Sachen, um dich darauf zu prägen, dahin zu bringen. Genau. Und die fünf Stellen, das wäre mir jetzt zu blöd, weil du mit meinem Handy versucht hast, das zu öffnen. Deshalb sind wir jetzt mal kurz geswitcht in diese andere, in den anderen Moment. Ja. Ja. Welche PIN ist das? Nur, dass ich es weiß, von welcher Bankkarte?
Nee, nur von der SIM-Karte.
Ach so, von der SIM-Karte, okay, ja.
Okay. Ja. Interessant.
Ja.
Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, wie das funktioniert.
Welche Ideen hast du denn jetzt im Kopf, wie das funktionieren könnte?
Keine.
Keine. Und du hast sie auch nicht vorher irgendwo aufgeschrieben?
Nee.
Du hast sie mir nicht gesagt? Du hast dich spontan dafür entschieden, das zu machen? Ja.
Interessant. Vielleicht fällt mir ja noch eine Idee ein im Laufe unseres Gesprächs. Okay. Aber solche Sachen machst du da also. Und das ist ja interessant.
Ja.
Wie viele von diesen Dingen kann man an so einem Abend machen? Und wie sehr raucht einem selbst danach der Kopf?
Also ich habe jetzt gerade wirklich für diesen Moment sehr lange gebraucht, mir wirklich zu überlegen, wie komme ich daran, was du da gerade vorgeschlagen hast. In der Regel ist ja so eine Show eher geplant und man weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Aber es sind auch sehr viele freie Momente irgendwie drin. Ich versuche die Shows immer so zu gestalten, dass ich tatsächlich für mich so wenig Aufwand habe wie möglich. Sobald du aber in so tiefere Momente gehst wie eine Hypnose, lässt du halt sehr viel Energie tatsächlich auch beim Publikum. Da brauchst du später so ein paar Rituale, um wieder runterzukommen, ne? Gut essen, morgens Sport machen, ein bisschen den Tag auch genießen, ja. Das ist das, was ich früher nicht gemacht habe, wenn ich getourt bin, sondern immer nur wieder in den Bus weiter und wieder weiter und wieder weiter. Ja, so die eigene mentale Hygiene spielt eine totale Rolle, ja.
Wie fasziniert, also ich war einmal in meinem Leben, das ist jetzt nicht Hypnose, aber nee, zweimal war ich sogar in der Show, in der gleichen wohlgemerkt. Ist nicht Hypnose, aber Zauberei. Und
ja.
Ich war zweimal bei David Copperfield in Vegas, in der gleichen Show, aber mit 5 Jahren Abstand oder so. Und beim zweiten Mal habe ich natürlich versucht, ganz genau hinzuschauen. Das heißt, ich saß direkt vor der Person, die dann da schweben konnte und habe versucht, irgendwelche Fäden zu sehen, habe versucht, irgendwie, ich weiß auch nicht, herauszufinden, wie das alles funktioniert. Und ich habe es nicht hinbekommen. Also keine Ahnung. Und das ist aber ja genau diese Magie, die dann im Kopf passiert, weil natürlich jeder irgendwie wissen will, wie hat er jetzt das gemacht und wie funktioniert das und so weiter. Und das ist ja eigentlich fast auch schon eine Form der Hypnose, dass du den Leuten so eine Art völlige mindblown Begeisterung irgendwie ins Gesicht zauberst, weil sie gar nicht mehr verstehen, was da eigentlich gerade passiert, weil es so surreal und so weit weg von ihrem normalen Alltag ist. Wie viel Spaß hast du dabei, wenn du merkst, dass du jetzt wieder irgendwie den allen gezeigt hast, dass die Dinge doch alle nicht so einfach zu erklären sind?
Es geht das, was wir gerade auch wieder gemacht haben, das ist das Staunen, ne? Und das macht ja was in deinem Gehirn, weil es zieht dich total in den Jetzt-Moment rein. Es ist egal, was war, es ist egal, was kommt. Es ist nur dieser Moment, wow, so. Und ich nenne das immer so, es ist wie so eine Mini-Erleuchtung. Hört sich sehr spirituell an. Ist es aber, glaube ich, auch so ganz kurz. Verlässt du so alles und dann kommst du wieder zusammen. Und sammelst dich wieder. Und dann geht dein Gehirn in so einen Modus, das nennt man in der Psychologie Model Update, dass du dein Realitätsmodell nochmal versuchst anzugleichen zu dem, was du gerade erlebt hast. Und du bist in so einem Lernmodus vom Gehirn her. Alles, was jetzt kommt, passt zu der Idee, was dein Gehirn jetzt will. Es will nämlich erfahren, wie. Ja, und was ist da gerade passiert? Und deshalb liebe ich diese Momente, weil alles, was man danach so als Erkenntnismoment bringen kann, das war ein kleines Spiel, du hast gestaunt und jetzt so ein Erkenntnismoment, der geht viel tiefer und das ist schon hypnotisch, als wenn wir uns nur so darüber unterhalten hätten. Ja, ich mache solche Sachen oft im Coaching mit Leuten vorher, bevor wir anfangen, weil das genau der Zustand des Gehirns ist, den man braucht, um neue Ideen zu durchdenken und kreativer zu werden in dem Moment. Deshalb habe ich dich vorhin gefragt, welches Gefühl hast du jetzt, wie funktioniert das, was ist gerade für dich passiert? Und das schickt dein Gehirn auf so eine Reise, nach Lösungen zu suchen. Ja? Und wenn wir aber jetzt im Coaching sind und es geht darum, dass du irgendwie, was auch immer, angstlos werden willst, dann passt dieser Zustand genau zu dem Moment, den du jetzt erleben möchtest. So, und das finde ich so spannend an diesen Staunmomenten, also in Spielmomenten. Und ob das jetzt ein David Copperfield ist, ob das ein Kartentrick ist, ob das sowas ist, wie du jetzt erlebt hast, ist eigentlich nebensächlich. Du kannst dich auf den Berg stellen und plötzlich so einen Sonnenaufgang sehen, dann staunst du auch. Ja. Und das sind die richtigen Momente, sich nochmal zu hinterfragen. Und das sind ja oft auch Momente, wenn wir sowas erleben, was uns so komplett umhaut, positiv, dass wir dann manchmal sagen, irgendwie sollte ich das Leben mal anders gestalten. Irgendwie sollte ich mal was Neues machen. Ja. Ja.
Dieses ganze Thema Menschen lesen und Gedanken lesen. Ich glaube ja immer weniger, man kann wirklich Gedanken lesen, aber man kann sehr, sehr, sehr viel erkennen in einer Person, wie sie sich gerade fühlt, welche Emotionen da vielleicht gerade sein könnten, warum die da sind. Und es ist natürlich dann immer so eine Abwägung zwischen Interpretation und absoluter Sicherheit.
Genau, ja.
Aber wenn man irgendwie so ein bisschen geschult ist und Menschen gut beobachten kann, wenn man merkt, was da passiert und eine ordentliche Portion Empathie dazu hat. Ich kenne Situationen, die manchmal schon fast gruselig sind, weil man sehr, sehr treffsicher irgendwie feststellt, was da gerade bei der Person los ist. Vor allem, wenn es jemandem schlecht geht, emotional. Also wenn man ich habe mal so ganz, also wo ich selber so ein bisschen schockiert war, wenn man dann jemanden sieht an der Bar zum Beispiel und der Person geht es wahnsinnig schlecht und heult vielleicht auch. Das hatte ich tatsächlich irgendwie mal so einen Moment, wo ich zu der Person dann hin bin und gesagt habe so, hey, alles nicht so schlimm. Und in dem Moment, ich aus irgendeinem Grund wusste, was da passiert ist.
Aha, okay.
Und das dann auch der Person gesagt habe, weil ich hatte da schon irgendwie zwei Drinks und war dann oft wieder in dem Enthemmungsmodus. Und das war dann wirklich ein bisschen gruselig. Was denkst du denn über, also mit deiner Erfahrung über solche Momente, ist das wirklich einfach, also klar, es ist auch immer ein bisschen Glück, ich hätte natürlich auch komplett daneben liegen können, aber es gibt, glaube ich, schon so eine Ebene, die man schaffen kann mit viel Übung, wo man einfach intuitiv sehr viel mehr lesen kann, als die Person in dem Moment vielleicht sagt oder preisgeben will.
Ja, also ich glaube, dass wir das alle können und alle machen, nur wir vielleicht das manchmal durch unser eigenes Denken so überpinseln oder zudecken. Wir tauschen ja ständig eine Form von, wenn man es nennen will, Energie aus. Und das sind ja auch Emotionen und so weiter und so fort. Also schaust du im Gesicht, das sich angrinst, musst du meist auch grinsen, so, ja. Und vielleicht in so einer Situation, wie du sagst, du hattest schon so zwei Drinks, hast du dich getraut, das anzusprechen, was du wirklich auch spürst. Vielleicht ohne das, die zwei Drinks oder in einer anderen Situation, hättest du das gespürt, hättest es aber nicht gesagt und es wäre dir gar nicht selbst ins Bewusstsein gerückt. Je mehr wir uns trauen, das anzusprechen, umso mehr rückt uns das ins Bewusstsein, dass wir doch das alles vielleicht können. Und je mehr wir uns mit Menschen beschäftigen, umso bewusster ist uns das auch tatsächlich. Und du hast jetzt zum Beispiel in deinem Podcast ja sehr nah und sehr direkt mit Menschen was zu tun. Das schult dich ja wieder so, auch dann nachher im Privaten. So. Und dann gibt es eben, es gibt natürlich so ein paar Techniken, die man anwenden kann, indem ich deinen Körper beobachte, aber das ist gar nicht so fein, wie wir das manchmal denken, dass wir sagen, ah, wie oft klimpert der mit den Augen oder was macht der Rest vom Körper, sondern es geht vielmehr um ein Gefühl zu entwickeln, wo ist eigentlich deine Basis in deinem Verhalten und wann veränderst du für kurzfristig dein Verhalten, weil dann gehen so emotionale Peaks in deinem limbischen System, schießen nach oben und dann weiß ich, ah, da ist eine Aufregung, da ist irgendwas emotional am Gehen und das können wir ganz schnell erkennen. Und wenn wir es dann ansprechen, dann sind wir plötzlich in einem ganz anderen Thema oder einem neuen Thema, ja. Also wir alle haben das intuitiv, glaube ich, in uns, sobald wir uns anfangen für Menschen zu interessieren. Ja.
Wenn wir das zum Abschluss nochmal, ich habe vorhin das Thema auch Selbsthypnose mal kurz so angesprochen und es gibt ja ganz viele Methoden, wie man da auch vielleicht sich selbst helfen kann, ob das jetzt Apps sind oder irgendwelche Übungen, die man machen kann, irgendwelche Sachen, die man sich anhören kann. Wie denkst du darüber? Funktioniert das genauso gut, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als wenn jemand wirklich vor mir sitzt, der weiß, was er tut? Oder muss dafür irgendeine Voraussetzung da sein, dass das auch funktionieren kann?
Einfacher ist es immer, man spricht eine Hypnose von so einem Dreieck. Es gibt einmal der anleitet, dann gibt es einmal der es erlebt und dann den Beobachter, den gibt es so. Und es ist natürlich einfacher, wenn du dich zurücklehnen kannst und nur der Erlebende und der Beobachter bist, weil du wechselst immer in dieser Position. Du musst dich aber nicht mehr darum kümmern, dass du auch noch gleichzeitig der Anleiter bist. Deshalb ist eine gute Selbsthypnose muss die Idee der Anleitung vorher schon abgeklärt haben, dass du selbst in den Beobachter und erlebenden Moment kommst. Und da gibt es unterschiedliche Techniken, die du anwenden kannst, dass du dir vorher mal irgendwie aufschreibst, was du gerne erleben möchtest, dann die Augen zumachst und mal in diese Geschichte reingehst, sodass du dich einfach nur selbst nochmal beobachtest, wie Träumen dann oder so ein Tagtraum, den du dann aber bewusst auslöst, ja. Für mich selbst ist es immer besser, wenn es ein anderer anleitet, weil dann kann ich mich viel besser fallen lassen. Ja, aber wir wissen ja auch, Meditation tut uns ja tatsächlich auch sehr gut. Das ist ein bisschen dieses Leermachen in dem Moment. Ja, und Hypnose ist eigentlich Meditation noch mit einer Idee dahinter, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Für einige ist das super, für andere nicht so. Ich persönlich bin jemand, der sich lieber anleiten lässt und deshalb würde ich das auch anderen oft raten, aber je mehr du dich mit deinem Bewusstsein, Unterbewusstsein und dann mentalen Prozessen beschäftigst, umso besser ist das, glaube ich, für jeden von uns. Ja.
Das heißt aber, also um auch nochmal so das große Bild einmal kurz aufzumachen, ich habe ja das Gefühl, dass wir uns seit jetzt ja schon einigen Jahren, spätestens auch nochmal durch die Pandemie so ein bisschen vorangeschoben, wir uns sehr viel offener auch über mentale Herausforderungen, über generell mentale Gesundheit damit beschäftigen, wir gleichzeitig aber auch so einen Trend haben, wo sich Menschen viel mehr mit Meditation auseinandersetzen, mit auch ja herauszufinden, wie geht's mir nicht nur physisch gut, sondern auch psychisch gut. Das heißt, es spielt dir ja auch so ein bisschen die Karten, dass die Menschen da offener werden, sich mehr damit beschäftigen und auch verstehen wollen, was man da so alles machen kann, oder?
Ja, teils, teils. Also einmal ist ja die Hypnose ist eigentlich im Grunde genommen eine Technik, es ist wie ein Handwerk, ja. Und das andere und Philosophie kommt als Add-on zu diesem Handwerk. Das, was wir gerade so aus meiner Sicht in dieser als Trend erleben, ist eigentlich, wir suchen sehr schnell nach Abkürzungen, nach Shortcuts sozusagen, um in einen harmonischen Zustand mit dem Leben zu kommen, ohne sich wirklich tief mit dem Thema zu beschäftigen, also ohne das Handwerk dahinter zu erkennen. Und deshalb ist manchmal die Beschäftigung mit mentalen Prozessen und so weiter und so fort, die endet eventuell in den nächsten Mindhack oder in den nächsten Shortcut, den du irgendwie machen kannst, verhindert aber eigentlich, dass du dich tatsächlich tiefer mit den psychologischen Prozessen, die in Menschen abgehen, beschäftigst, weil du denkst, ah, mehr muss ich gar nicht wissen, als mich morgens hinzusetzen, ich übertreibe mal an die Sonne zu denken und dann ist mein Leben gut. So. Und ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen mehr Entwicklung, um wirklich zu erkennen, tiefe Harmonie im Leben bedarf auch oft einer tieferen Beschäftigung mit deiner Psyche, als jetzt nur mal kurz ein Buch zu lesen und denken, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
Und glaube ich auch mit der Gegenwart. Mich so gerade gerade so in den Kopf geschossen ist, wo du es erzählt hast, wo ich mir dachte, eigentlich bekomme ich ja echte Harmonie nur dann hin, wenn ich mal auch kurz in der Lage bin, aufzuhören an gestern und an morgen zu denken, sondern einfach mal im Jetzt bin.
Genau.
Das hört sich fast schon so spirituell an, aber es ist ja eigentlich so einfach.
Ja.
Einfach mal da sitzen und in den Himmel schauen, die Wolken vorbeiziehen sehen und genau im Jetzt, im Hier zu sein, ohne schon wieder drei Schritte weiter.
Ist gut, dass du das zweite Wort gesagt hast, weil ich finde, das ist noch viel wichtiger. Jetzt können wir so komisch beeinflussen. Jetzt gibt's eigentlich gar nicht, das ist schon wieder vorbei. Was wir aber uns bewusst machen können, ist hier. Also wir sitzen gerade hier. Und mit den Dingen, die du auch gerade so erlebt hast, dieses Staunen machen, das ist ja nur die Idee dahinter, uns auch nochmal bewusst zu machen, dass wir gerade auf so einem großen, runden Ball sitzen. Der nennt sich Erde. Der schwebt frei im Nichts. Ist super erstaunlich. Da ist die Sonne genau im richtigen Abstand, so ein Feuerball, ja. Wenn wir uns nur darüber mal nachdenken, was hier krasses gerade an Wunder passiert, ja, dann wird es super spannend und ich glaube, dann können wir das auch wertschätzen, dass wir Teil dieses Wunders in dem Moment sind. Und egal, welche Kunststücke wir anwenden, egal, welche Tricks wir versuchen, um uns besser zu fühlen, ich glaube, einfach nur das Bewusstmachen, dass wir jetzt gerade hier sind, das kann schon ganz viel in deinem Leben verändern.
Ein wunderschöner Schlussappell.
Ja.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, das hat Spaß gemacht. Ich muss immer noch rausfinden, wer denn meine PIN weiß.
Musst du aber, nicht genießen, einfach.
Ich weiß nicht, ob es genießen ist.
Also ich kann nicht durch die Gegend rennen und jede PIN mal erkennen, nur dass du es schon mal weißt. Ja.
Ich danke dir.
Danke dir, war schön.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.